Geht schneller, genau. Ja, vielleicht haben wir gleich noch eine Zeit zum Beten, wo er sagt, oh Mann, ich hätte eigentlich auch noch gern was für Frauke gebetet oder für Joshua oder für Uli oder auch für jeden anderen hier im Raum. Vielleicht können wir das gleich noch machen, dass wir füreinander beten. Denn Beten ist eine total gute Sache. Und nicht nur, weil es gerade unser Thema ist, aber auch, weil es unser Thema ist und weil es gut ist, wenn wir füreinander beten. Beten heißt Zeit, Predigt zu haben, eine Begegnung mit Gott zu haben, wie auch immer die aussieht. Jürgen hat am Freitag gepredigt und unter anderem hat er Folgendes gesagt: Gebet ist nicht in erster Linie eine Methode. Und das stimmt, aber Methoden, es geht nicht um Methoden, aber Methoden können uns helfen zu beten. Manchmal, für manche Leute ist es gut, einen gewissen Ort anzusteuern, in eine Kirche zu gehen, in den Wald zu gehen. Für manche Leute ist es eine Hilfe, etwas in der Hand zu halten, einen Rosenkranz. Für manche Leute ist es gut, einen vorgefertigten Text zu haben, wie das Vaterunser, einen Psalm und so weiter. Und ich möchte euch auch eine Methode zu beten, eine Hilfestellung zum Beten auch nochmal vorstellen. Und ich glaube, dass da auch ein paar prophetische Dinge drin sind, die für uns jetzt in der Gemeinde auch gerade wichtig sind. Und zwar geht es um das sogenannte Zelt der Begegnung. Das Zelt der Begegnung ist so eine mobile Kirche, die Gott in Auftrag gegeben hat, die Mose und seine Leute bauen sollten in der Wüste. Und das kann ein gutes Beispiel sein, wie wir miteinander beten können. Und ich habe das Handy jetzt nicht mit Zoom verbunden. Hier vorne mal diese Stiftshütte, dieses Zelt der Begegnung mal aufgebaut und auch mich gerade schon einige theologische Diskussionen darüber mit den Kindern gehabt, was das denn hier ist und was die einzelnen Teile zu bedeuten haben. Aber das kann eine Hilfe sein, ein Modell sein, wie du beten kannst, dass du so wie eine Fantasiereise diese einzelnen Stationen abgehst. Und dass du dich daran erinnerst, es gab schon 3 Predigten dazu, Zelt der Begegnung 1, 2 und 3. Der Eingang war Richtung Osten. Und im Westen geht die Sonne auf. Und morgens, wenn die Aaron und Mose da zu diesem Zelt der Begegnung gegangen sind, dann ging da die Sonne auf. Und die Leute haben damals die Sonne viel angebetet und immer sich vor der Sonne verneigt. Aber sie haben genau das Gegenteil gemacht. Und das kannst du auch machen, zu sagen, das, was sonst so groß in deinem Leben ist, dein Handy, Fußball, das, was du dir Gutes tust, an Konsummitteln oder wo es ums liebe Geld geht und all die Dinge, die sonst so wichtig sind, dass du dich bewusst sagst, ich wende mich davon ab. Ich denke jetzt mal nicht darüber nach. Ich wende mich von all diesen Dingen für diesen Moment ab und wende mich diesem Zelt zu und lauf auf diesen Vorhang zu. Und dieser Vorhang ist weiß, blau, rot und so ein hellrot, also so ein purpurrot und hellrot. Und das steht für blau der Himmel, weiß die Reinheit, purpurrot der König und karmesinrot für das Blut. Das ist ein totales Symbol für Jesus, der perfekte Mensch, der reine Mensch, der vom Himmel gekommene König, der sein Blut vergossen hat für uns. Und du kannst sagen, Jesus, wegen dir darf ich zu Gott kommen. Und du gehst durch diesen Vorhang durch und stehst drin. Du bist jetzt auf dem Grundstück Gottes sozusagen. Und dort innezuhalten, zu sagen, in diesem Vorhof, ich sage danke für all das, was gut war. Danke für den Kaffee heute Morgen. Danke für mein Frühstück. Danke für die Körperteile, die gerade nicht wehtun. Danke für alles, was irgendwie gut ist. Und mit ein bisschen Kreativität kriegen die meisten von uns da doch echt eine enorme Liste irgendwie doch zusammengetragen, was alles gut ist. Und dann gehst du weiter die Station zu diesem großen Grill dort auf der linken Seite. Das ist ein Altar, wo Tiere verbrannt wurden. Und das ist ein Beispiel dafür, dass Jesus sein Leben und sein Blut gegeben hat für dich und für mich, dass er Sünden vergeben kann, dass all das, was schiefgelaufen ist, all das, was eklig war, alle bösen Gedanken und alles böse Taten, die ich gemacht habe, dass er mir vergibt und dass er dafür den Rücken hergehalten hat. Und dann kann ich die Dinge bereuen. Ich kann ihn um Verzeihung bitten und Vergebung erleben. Und dann gehe ich in meiner Fantasiereise weiter und gehe zu diesem Wasserbecken. Könnt ihr das erkennen? Direkt vor dem Eingang des Zeltes. Und das erinnert mich daran, dass Jesus mir die Füße wäscht und mich reingewaschen hat, dass ich sauber bin, dass ich von diesem ganzen Müll, den die Menschheit anhäuft tagtäglich, dass er mich davon befreit. Halleluja. Soweit sind wir letztes Mal gekommen. Und viele bleiben auch in ihrem Glauben dabei stehen. Auch manche Christen, vielleicht auch über die Jahrhunderte, da war das Thema Vergebung. Vergebung sehr, sehr wichtig und das ist auch total wichtig. Und doch ist es vielleicht so, wie wenn du mich besuchst und du sagst, oh, jetzt gehe ich auf das Grundstück drauf und du gehst über den Hof und denkst, oh, jetzt bin ich gleich in der Nähe bei demjenigen, den ich besuchen will. Und dann stehst du vor der Tür, vor dem Eingang des Zeltes und sagst, ich gehe jetzt wieder. Ja, geh noch einen Schritt weiter, geh noch einen Schritt weiter, denn das Eigentliche kommt noch. Es gibt noch viel mehr Intensität als das, was jetzt in diesem Gebet vorkam. Es gibt noch viel mehr Intensität, noch viel mehr Nähe, noch viel mehr Begegnung. Du bist auf dieser Fantasiereise noch gar nicht im Zelt drin. Du bist noch nicht da angekommen. Und das, worum es mir heute geht, ist, wenn man in dieses Zelt reingeht, da gibt es zwei Räume. In dem vorderen Raum, das erste, was du siehst, ist das hier. Das ist ein Leuchter und dieser Leuchter wird in der Bibel sehr, sehr genau beschrieben, erstaunlich detailreich und ein Text, der wahrscheinlich hier in dieser Gemeinde noch nie gelesen wurde, aber ich möchte mit euch lesen, denn es geht heute um diesen Leuchter und um was es da eigentlich geht. Und was das mit Gebet zu tun hat und mit uns als Gemeinde, wird hoffentlich klar. Gott sagt zu Mose, lass einen Leuchter aus reinem Gold anfertigen. Fuß und Schaft sollen geschmiedet sein. Und am Schaft sollen sich Kelche in Form von Knospen und Blüten befinden. Sie werden nicht aufgesetzt, sondern aus einem Stück mit dem Leuchter gearbeitet. Vom Schaft gehen 6 Seitenarme aus, 3 nach jeder Seite. Jeder Arm soll mit 3 Kelchen verziert sein, die wie die Knospen und Blüten des Mandelbaums aussehen. Der Schaft selbst mit 4 solchen Kelchen. 3 davon sollen jeweils unter den Ansätzen der Seitenarme angebracht werden. Die Seitenarme und Kelche sollen wie die ganzen Leuchter aus einem einzigen Stück reinem Gold geschmiedet sein. Lass 7 Lampen anfertigen und sie mit dem Docht nach vorne auf die Arme des Leuchters setzen, damit sie den Raum erhellen. Die dazugehörigen Dochtscheren und Schalen sollen ebenfalls aus reinem Gold sein. Aus 35 Kilogramm reinem Gold sollst du den Leuchter und alle diese Gegenstände herstellen lassen. An der Stelle sagen wir aber alle Halleluja. 1, 2, 3. Jawohl. Man wird uns noch nachsagen, wir sind eine charismatische Gemeinde. Das ist der Leuchter. So sollte der hergestellt werden. Und ich möchte mal ganz kurz erklären, wir alle leben in einer durch und durch symbolischen Welt. Nahezu jeder hat irgendein Symbol an seiner Kleidung, irgendein Schriftzug oder tätowiert. Fast jedes Tattoo ist ein Symbol, was den Träger noch auf irgendwas erinnert, wo eine Verbindung mit ist. Jede Firma hat ein Logo, jeder Sportverein hat ein Wappen, jedes Land und so weiter. Es gibt Symbole, jedes Verkehrszeichen, da schreiben wir nicht Text sehen, sondern schreiben Symbole hin. Wir leben in einer total symbolischen Welt und das funktioniert deswegen, weil mit den Verkehrszeichen, weil alle, die in der Fahrschule waren, die wissen, was diese Symbole bedeuten. Damals, hier ist das auch eine tief symbolische Sache, die die Leute damals verstanden haben. Das ist aber jetzt schon ein paar tausend Jahre her, deswegen muss man das ein bisschen erklären. Dieser Leuchter, auch Menorah genannt, ist eines der Symbole für den jüdischen Glauben. Steht beispielsweise auch vor dem jüdischen oder vor dem israelischen, ist ja kein jüdisches Parlament, aber vor dem israelischen Parlament steht auch ein Symbol dieser Menorah, dieser Leuchter, ist also kein Kerzenständer, sondern so eine Öllampe, sah aber wahrscheinlich nicht so aus, sondern vielleicht eher so in die Richtung, weil er ja aus Gold war. Mehrere Bedeutungen, was steckt so dahinter? Das Erste, was mir aufgefallen ist, hier wird aus 35 Kilogramm Gold etwas hergestellt. Gold ist relativ klar. Wofür steht Gold? Gegenwart Gottes, Reichtum, genau. Reinheit, genau. Aber auf jeden Fall das Erste, was ich dann denke, Gold, oh, da ist was, es ist sehr, sehr wertvoll. Und Gold, 35 Kilogramm, genauer gesagt steht da ein Talent. Man weiß nicht ganz genau, wie viel ein Talent jetzt wirklich ein Kilogramm wert oder schwer war. Es können also 34 Kilo gewesen sein oder 45 Kilogramm. Die Neues Leben Bibelübersetzung war hier sehr, sehr vorsichtig mit der Übersetzung. Also dieser Wert, nach heutigem Wert, würden so viel Gold 4 bis 5,5 Millionen Euro kosten. Das war also der wertvollste Gegenstand, Materialwert, in der ganzen Zelt der Begegnung, in der gesamten Stiftshütte. Das war der wertvollste Gegenstand. Und ein ganz schöner Trümmer. Woher haben denn eigentlich diese Leute so viel Gold gehabt? Habe ich mich mal gefragt. Das waren doch eigentlich Sklaven, die irgendwie Gott gerade aus der Bedrulle befreit hat, also aus den schlimmsten Verhältnissen. Das waren arme Leute. Wie kommen die an so viel Gold? Weiß das jemand? Die haben Schmuck gehabt. Aber wo haben sie denn Schmuck gehabt? Richtig, genau. Es gab da einen ganz schönen Konflikt, der da lange ausgetragen wurde. Und am Schluss fordert Mose sie auf, fordert von den Ägyptern Gold, Silber. Und irgendwie die Ägypter haben es ihnen freiwillig gegeben. Haut ab, ihr nehmt auch noch Geld. Und da steht sogar, sie, so plünderten sie die Ägypter. Und es war sowas von verdient. Es war wie eine beschissene kleine Abfindung für hunderte Jahre Malocherei unter schrecklichsten Bedingungen. Bekommen sie eine Riesenabfindung und deswegen hatten sie Gold. Und dann hat Mose gefragt, hey Leute, wir sollen dieses Projekt hier, dieses Zelt der Begegnung bauen. Wer es auf dem Herzen hat, gebt gerne von eurem Gold etwas ab. Jetzt könnt ihr schon denken, was das mit uns als Gemeinde zu tun hat. Auch wir haben ein neues Projekt vor. Wenn ihr es auf dem Herzen habt, gebt gerne was von eurem Gold ab für diese Sache. Damals bei Mose war es so, dass sie so viel Gold gebracht haben, dass Mose hinterher rufen musste, stopp, stopp, stopp. Es reicht. Wir haben mehr, als wir brauchen. Da ist genug von übrig. Dieser Leuchter war das Wertvollste erstmal vom Material in diesem Zelt der Begegnung. Also es geht um etwas sehr, sehr Wertvolles, auch in deinem geistlichen, spirituellen Leben. Zweite Sache, die mir aufgefallen ist, es wird immer wieder erwähnt, der soll so gestaltet sein, immer wieder so Knospen, Blüten vom Mandelbaum. Auch hier wieder, das ist auch ein Symbol. Wofür steht der Mandelbaum? Der Mandelbaum ist im Orient die erste Pflanze, die blüht. Und es war für die Leute das Symbol, der Winter ist vorbei. Sieht noch alles trist aus, noch nichts blüht, noch keine Blätter, ist auch noch nicht so warm. So ein bisschen wie bei uns, wenn die Krokusse blühen, dann weißt du, jawohl, wir haben es geschafft. Wieder ein Winter hinter uns, die Tage werden länger, es wird heller. Die Krokusse sind so ein Symbol für den Frühling und das war für die Leute der Mandelbaum. Eine Hoffnung auf Neubeginn. Jawohl, es kann was Neues anfangen, der Winter hat ein Ende. Und Hoffnung auf was Neues. Und gleichzeitig ist auch der Mandelzweig etwas, ein Symbol, dass Gott aufpasst, dass Gott alles genau mitbekommt, dass er über seine Gemeinde, über seine Leute wacht, dass er interessiert ist, dass er handeln wird. Wie komme ich da drauf? Jetzt wird es richtig tief und ich hoffe mal, ihr seid auch ein bisschen beeindruckt jetzt von dem, was ich sage. Das hebräische Wort für Mandelbaum heißt Schakett. Also nicht Jackett, sondern Schakett. Und das klingt fast genauso wie das Verb wachen, aufmerksam sein, über etwas wachen. Das heißt nämlich Schokett. Schakett, Schokett. Das allein würde ja jetzt noch nichts aussagen, nur weil es sich reimt oder so. Aber Gott nimmt dieses Wortspiel in einem Gebetszeit mit Jeremia, einem Propheten. Jeremia und Gott gehen spazieren und Gott fragt ihn, was siehst du? Und Jeremia sagt, ich sehe einen Mandelzweig. Gott antwortet, du hast richtig gesehen. Denn ich wache über meinem Wort, dass ich es tue. Er nimmt dieses Wortspiel, ja, das ist der Mandelzweig. Und das heißt, ich wache und ich mache die Sachen, die ich angekündigt habe. Und auch das ist für uns ein Hinweis darum, wir haben eine Zusage bekommen. Gott hat gesagt, ich habe für euch eine Tür aufgetan, die keiner zuschließen kann. Und das, obwohl unsere Kraft klein ist. Aber was für uns spricht, ist, wir haben doch irgendwie an Jesus festgehalten. Und bei unsere Kraft ist klein, da würden einige Leute jetzt Amen rufen. Oder innerlich zumindest sagen, ja, Amen. Unsere Kraft ist klein, das schaffen wir doch nie. Und doch, Gott wacht darüber und er handelt. Er wird handeln. Drittes Symbol, Was brennt da eigentlich? Es brennt Öl. Es ist kein Kerzenständer, wo jetzt Wachskerzen brennen, sondern es ist eine Öllampe. Und dieses Öl musste ständig aufgefüllt werden. Im heiligen Zelt vor dem Vorhang zum Allerheiligsten, das ist der zweite Raum, und der Bundeslade, müssen Aaron und seine Söhne den Leuchter aufstellen. Sie sollen immer wieder Öl nachfüllen, damit er vom Abend bis zum Morgen brennt und mein Heiligtum erhält. Diese Weisung gilt für euch und alle kommenden Generationen. Aaron ist der Bruder von Mose, ist sozusagen der oberste Priester. Nebenbei, kleiner Funfact am Rande, der hat seinen Job mal ziemlich kacke gemacht, ultimativ kacke gemacht, aber meistens eigentlich ziemlich gut. Und als er seinen Job gut gemacht hat, wurde er auch mal von der ganzen Gemeinde total in Frage gestellt, über die Maßen kritisiert, und Gott stellt sich zu Aaron und er macht das deutlich, dass sein Wanderstab plötzlich neue Triebe bekommt, die auch noch anfangen zu blühen und auch noch Früchte bringen. Welche Früchte? Mandeln. Also Mandelzweige wachsen an seinem Stab, so voll die Bestätigung, hey, ich stehe hinter euch, ich stehe hinter Aaron in dem Fall. Und sein Job war unter anderem, hey, ihr müsst darauf achten, dass ihr immer wieder Öl auffüllt. Ihr müsst Öl nachfüllen. Das gilt nicht nur fürs Kfz, das gilt auch für euren Glauben. Das gilt auch für die Zeit der Begegnung mit Gott. Öl nachfüllen. An diesem Lampe. Das ist übrigens auch die einzige Lichtquelle in diesem Zelt der Begegnung. Da gab es keine Fenster, da gab es auch sonst keine Lichtquelle. Das ist die Lichtquelle. Und Öl nachfüllen und eine brennende Öllampe, wofür steht das? Ich habe es schon eingeblendet. Es steht für Heiliger Geist. Es steht für ein inneres Feuer. Es steht für Leidenschaft. Es steht für ein inneres Licht, was brennt. Und dafür müssen wir Öl nachfüllen, regelmäßig. Und ich glaube, dass das fast jeder kennt, dass man irgendwie hatte tolle Erlebnisse, irgendwie eine Freizeit, ein Wochenende, einen geilen Gottesdienst. Und wenn der vor 10 Jahren war, dann lohnt sich das, sich daran zurückzuerinnern und nochmal an diesen Gedanken zu erwärmen. Aber es reicht nicht. Denn Dinge gehen zu Ende. Das Öl brennt irgendwie weg. Die Sachen werden uns nach und nach gestohlen. Die Lampe geht aus. Feuer erlischt, der Optimismus erlischt, die Hoffnung erlischt, der Heilige Geist erlischt. Und das erleben total viele Menschen und das ist erstmal einfach so, wie es ist. Corrie ten Boom, einer meiner Heldinnen, die ich eigentlich jedes Jahr zitiere, aber ich finde sie gut und ich stehe dazu, die sagte mal Folgendes: Ich bin ein Christ, der schwach ist und leckt. Damit meint sie nicht irgendwie Lollis oder Eis, sondern dass sie ein Loch hat in ihrer Seele. Aber ich weiß, wo ich wieder auftanken kann. Ständig von Neuem mit dem Heiligen Geist gefüllt zu werden, das ist das normale Christenleben. Oder auch Dwight L. Moody. Und da hätte ich mal die Frage, kann das mal jemand vorlesen? Terry, kannst du das vorlesen?
Why do I need continually to be filled with the Holy Spirit? Because I leak.
Dankeschön. Ich hatte meine Probleme mit dem continually. Da habe ich gedacht, das ist ein Wort, genau wie Massachusetts, was man eigentlich nicht aussprechen kann ohne Fehler, aber du hast das prächtig gemacht. Dwight L. Moody ist so ein alter evangelikaler Haudegen, den man eigentlich auch schon mal gehört haben kann. Und der sagt das Gleiche. Ich habe ein Leck. Irgendwie geht mir immer der Heilige Geist so aus. Das sagen Leute wie Moody, wie Corrie ten Boom, die echt wirklich Vorbilder waren. Und wenn denen das so geht und uns das so geht, dann scheint das zu stimmen, dass wir immer wieder Öl nachgießen müssen. Denn der Heilige Geist möchte doch eigentlich auch wie so ein bei dir was zum Brennen bringen, bei dir Licht bringen, bei dir etwas zum Blühen bringen, wie so ein Mandelzweig. Was bringt der Heilige Geist zum Blühen? Welche Früchte bringt er? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit. Also alle, die Eltern sind, die kennen das Gefühl, dass einem irgendwann mal die Geduld abhanden kommt. dass sie irgendwann aufgebraucht ist. Irgendwann ist sie weg. Die Nachsicht ist irgendwann weg. Die Güte, die Treue, die Selbstbeherrschung ist leider auch irgendwann weg. All diese Dinge brauchen wir. Der Heilige Geist gibt Gaben zu glauben wieder. Gaben der Heilung, Gaben der Weisheit, Gaben Wunder zu wirken, Geister zu unterscheiden. So viele gute Sachen möchte der Heilige Geist in deinem Leben zum Blühen und zum Leuchten bringen. Und deswegen ist es nötig, immer wieder Öl nachzufüllen. Denn wenn du das nicht tust, all diese Dinge werden irgendwann weniger und es kann sogar sein, dass es dir geklaut wird. 70 nach Christus plündert der römische Kaiser, würde er wahrscheinlich nicht persönlich gemacht haben, sondern seine Soldaten natürlich, den Jerusalemer Tempel und er nimmt viele Sachen mit. Und was nimmt er unter anderem mit? Den goldenen Leuchter. Das Licht in diesem Tempelgebäude, die einzige Beleuchtung. Hey, ich glaube, dass es wirklich umkämpft ist, unsere Geduld, all diese, die Liebe. Und ich habe dasselbe erlebt, wenn ich eine Gebetszeit hatte, ich kam wieder frisch zurück, bekomme Frieden über die Sachen, bekomme wieder Geduld, bekomme wieder Nachsicht, auch wo mich vorher vielleicht auch Dinge genervt haben, bekomme wieder neue Liebe, bin wieder neu, voll mit Heiligen Geist. Ich weiß, dass auch diese Frage mit dem Heiligen Geist, je nachdem, welche Gemeindeprägung du hast und wie lange du schon dabei bist, dann weißt du es vielleicht noch. Und es gibt auch, glaube ich, immer noch Gemeinden, die das so ein bisschen da auch noch in dem Thema drin sind, dass das mal so das Reizthema sogar Number One war unter den Christen, gerade in Deutschland. Wir sind da manchmal auch sehr radikal krass. Wie ist das mit dem Heiligen Geist? Sich vom Heiligen Geist füllen zu lassen? Ist das gut, ist das böse, muss man vorsichtig sein, zu viel Heiliger Geist vielleicht auch schlecht und was weiß ich, was es da alles für Themen gab und dann haben mir Leute erzählt, du musst vorsichtig sein mit dem Heiligen Geist, hinterher kriegst du irgendwelche dämonischen Dinge und was für ein Mumpitz da erzählt wurde. Und das war so eine Riesenfrage. Es gab sogar 1909 eine Erklärung, eine Berliner Erklärung gegen irgendwie sich, also auch gegen die Pfingstbewegung, eine echt fiese Auseinandersetzungen, wo sich diese Gemeinden auch, die sich da damals in die Köpfe gekriegt haben, mittlerweile in den 90er Jahren verentschuldigt haben, für was ein Blödsinn. Ich glaube, wir müssen immer wieder Öl nachfüllen, wir müssen uns immer wieder vom Heiligen Geist füllen lassen, immer und immer und immer wieder. Und Peter Strauch war mal der Vorsitzende Präses von den Freien Evangelischen Gemeinden und der sagte mal, hey, die Frage, wer hat jetzt den Heiligen Geist oder wer hat mehr, wer hat weniger oder was weiß ich was. Die Frage, die entscheidende Frage für einen Christen lautet nicht, habe ich den Heiligen Geist, sondern hat der Heilige Geist mich? Bin ich offen dafür? Gehe ich dahin und lass mich immer wieder neu füllen? Immer wieder, und nenne es, lass mal die Reizworte weg. Dich immer wieder taufen, na, jetzt habe ich es doch gesagt, mit dem Heiligen Geist. Lass dich immer wieder füllen mit dem Heiligen Geist. Jeden Morgen, wenn Aaron die Lampen des Leuchters säubert und Öl nachfüllt, hat er auch gleichzeitig so ein Räucherwerk da verbrannt. Und in der Abenddämmerung, wenn er wiederum die Lampen versorgt hat. Warum habe ich diese Bibelstelle genommen, um nochmal zu zeigen? Er hatte die Angewohnheit, jeden Morgen, jeden Abend, so einen Moment Zeit sich genommen, um Öl nachzufüllen, damit das Feuer brennt. Und wenn das in unserem Gebetsleben wieder, dass wir sagen, Heiliger Geist, füll mich. Ich habe keine Geduld mehr. Ich habe keine Hoffnung mehr. Ich habe keinen Glauben mehr. Ich habe keine Liebe mehr. Wenn du keinen Glauben, keine Liebe, keine Leidenschaft, keine Passion hast, dann geht dein Licht geradeaus. Und natürlich geht es hoch und runter, so wie Uli gesagt hat. Und es gibt solche Zeiten und solche Zeiten, aber lass dich wieder neu vom Heiligen Geist füllen, in Freude und Leid. Letztes Bild, der Jan kann eigentlich sogar schon nach vorne kommen. Auch für unsere Phase. Diese Zeltkirche war ja mitten in der Wüste in einer sehr, sehr harten Umgebung. Es waren Zeiten des Umbruchs. Aus dem Alten raus, vieles auch irgendwie verhasst aus Ägypten, aber doch auch einiges gewohnt und lieb gewonnen, dann durch die Wüste ins Ungewisse. Eine Verheißung irgendwie am Himmel, ja, irgendwie wird's gut, aber keiner weiß, wie es wird. So ein bisschen sind wir auch gerade da unterwegs. Eine andere große Umbruchphase oder die zweite große Umbruchphase, wo das Alte Testament uns von berichtet, ist das sogenannte babylonische Exil. Ich will es nur ganz kurz machen. Sie waren überfallen worden von den Babyloniern. Alles ist kaputt gemacht worden, der Tempel ist kaputt gemacht worden, die Leute sind verschleppt worden und plötzlich fanden sie sich im heutigen Irak wieder als Sklaven. Sklave again. Wo sind die Verheißungen? All das. Und dann geht wieder ein Neuanfang los. Und ein Mann, er hieß Zerubabel, bekommt den Auftrag, er soll wieder den Tempel aufbauen. Und das ist nicht leicht. Er hat jede Menge Hater, er hat jede Menge Widerstand. Es gibt total viele Probleme, es läuft auch nicht alles rund. Und es gibt so ein paar Propheten im Alten Testament, Haggai und Zacharia, die feuern Zerubabel an und sagen, hey, Mark, go for it, mach weiter, halt durch, glaub dran. Komm, lass dich neu auffüllen mit Heiligem Geist. Denn nur so läuft's. Und das ist meine Ziellinie. Ich möchte euch von Zacharia erzählen. Auch ein Buch, was nicht häufig zitiert wird. Gespräch, Begegnung von Zacharia mit Gott. Dann kehrte der Engel, der mit mir geredet hatte, zurück und weckte mich, wie man jemanden aus dem Schlaf aufweckt. Was siehst du jetzt? Fragte er mich. Ich antwortete, ich sehe einen Leuchter aus massivem Gold mit einer Ölschale obendrauf. Auf ihr sind 7 Lampen und jede Lampe hat 7 Röhren für die Dochte. Und ich sehe 2 Olivenbäume, einen auf der rechten, den anderen auf der linken Seite der Ölschale. Ich fragte den Engel, der mit mir redete, was bedeutet das alles, Herr? Weißt du nicht, was es bedeutet? Fragte mich der Engel, der mit mir redete. Nein, mein Herr, entgegnete ich. Da sagte er zu mir, so spricht der Herr zu Zerubabel. Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Zerubabel lebte in der Zeit, der kannte keinen Tempel. Der kannte auch diesen Leuchter, vielleicht aus Erzählungen, aus der Tora, aus den Schriften, aber er hat ihn selber nie gesehen. Und auch für das, was wir vorangehen, Pläne, Power, Kohle, all die Sachen sind voll wichtig. Aber letztendlich, das Zelt der Begegnung, wenn wir beten wollen, geh ins Zelt rein, knie vor Jesus nieder und sag, füll mich neu mit deinem Heiligen Geist. Füll mich neu. Zünde das Feuer an. Ich brauche Geduld. Ich brauche Geduld für meine Kinder. Ich brauche Geduld für meine Arbeitsstelle, für meine Kunden, was das ich, Nachsicht, was du brauchst, wo es gerade ausgegangen ist. Und es passiert. Es geht. Man kann wieder voll werden davon. Amen. Ja.